hängt Hashimoto, also die autoimmune Entzündung der Schilddrüse, mit dem Darm zusammen? Wie können wir denn aufstoßen therapieren? Kann es zu Sodbrennen bei Magensäuremangel kommen? Können Parasiten eine Fructoseintoleranz auslösen? Und hilft denn die goldene Milch bei Reizdarmbeschwerden?
In der heutigen Folge soll es um deine Fragen gehen und ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein.
Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin. Hi und herzlich willkommen jetzt zu dieser neuen Folge. Ich habe das letzte Mal schon eine Frage-Podcast-Folge gemacht, wo ich eure Fragen auf Instagram gesammelt habe. Und in der letzten Folge hat sich alles um Fragen rund um das Thema SIBO, Dünndarmfehlbesiedlung gedreht. Heute haben wir andere Fragen. Heute geht es nicht um SIBO. Es geht um so etwas wie, hängt Hashimoto mit der Darmgesundheit zusammen, beziehungsweise kann es dadurch ausgelöst werden? Wie sieht es mit dem Thema Magensäuremangel aus? Kann das eventuell mit dem Thema Sodbrennen zusammenhängen? Und welche Ursachen gibt es bei Magensäuremangel? Und kann ich das überhaupt richtig diagnostizieren? Die letzte Folge hat mir schon richtig großen Spaß gemacht und ich freue mich auf diese Folge mit dir. Und ja, sollte ich etwas komisch heute klingen, ich bin tatsächlich etwas erkältet, insofern sieh mir das gerne nach. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Frage rein in diesen Podcast. Die erste Frage, die ich bekommen habe, war, hängt Hashimoto, also die autoimmune Entzündung der Schilddrüse, mit dem Darm zusammen? Dazu muss man wissen, dass Hashimoto eine unfassbar häufige Erkrankung ist. Tatsächlich 10-12% der Bevölkerung leiden unter dieser Erkrankung der Schilddrüse. Ist auch der häufigste Grund, warum es zu einer Unterfunktion der Schilddrüse kommen kann. Und Hashimoto hat uns in diesem Podcast oder auch in meinen Fortbildungen schon ganz, ganz häufig beschäftigt, weil Hashimoto kann zum Beispiel auch Ursache für eine Dünndarmfehlbesiedlung sein, weil wenn wir eine Unterfunktion haben, die nicht ausreichend behandelt ist, dann hat das Effekte auf die Darmmotilität, also die Eigenbewegung und die Produktion von Verdauungssäften und Enzymen. Und das, wenn das im Mangel ist, beziehungsweise der Darm sich zu langsam bewegt, kann die Dünndarmfehlbesiedlungsentstehung begünstigen oder beziehungsweise überhaupt erst ermöglichen. Ja, ich kann schon mal vorneweg auf jeden Fall sagen, ja, es gibt eine Verbindung zwischen der Entstehung von Hashimoto und wie es im Darm auf jeden Fall aussieht. Das Ganze nennt sich Darm-Schilddrüsen-Achse oder auf Englisch Gut-Thyroid Axis. Und es gibt ja ganz viele von diesen Achsen. Es gibt die Darm-Haut-Achse, es gibt die Darm-Hirn-Achse. Und so hat man mittlerweile festgestellt, dass der Darm einfach wirklich unfassbar viele Verbindungen in den Körper hat, warum auch der Spruch, die Gesundheit liegt im Darm, tatsächlich meines Erachtens wirklich absolut begründet ist. Ja, was hat man gefunden jetzt bei Hashimoto-Patienten? Insgesamt hat man gefunden, dass nützliche Bakterien, so etwas wie Lactobacillen, Bifidobakterien oder auch Fecalibacterium prausnitzii, tendenziell seltener oder niedriger waren. Dafür waren andere eher ungünstige Bakterien wie Bacteroides fragilis in der Regel erhöht. Dazu haben auch noch andere gezählt, zum Beispiel Osburia oder Ruminokokken. Da muss man immer sich bewusst sein, die Mikrobiomforschung steckt immer noch in den Kinderschuhen und direkte kausale Zusammenhänge, also Ursachen zwischen, wir haben ein Bakterium nicht und wir kriegen dann das Problem, das ist absolut nicht zulässig. Das, was wir hier sehen, sind Trends.
Und den Trend, dass zum Beispiel Bifidobakterien, Lactobacillen, Fäkalibakterium erniedrigt sind, das sind klassische Dysbiose-Zeichen. Das bedeutet Zeichen, dass die Darmflora nicht so super ist. Und das kann natürlich mit zig Erkrankungen auch einhergehen und ist bei weitem nicht spezifisch für Hashimoto. Trotzdem hat man gefunden, dass Hashimoto-Patienten offensichtlich zur Fehlbesiedlung, nenne ich es jetzt mal, zur Dysbiose neigen. Das andere, was man gefunden hat, ist, dass es überdurchschnittlich häufig Zeichen für eine erhöhte Darmpermeabilität gibt, das sogenannte Leaky Gut, denn bei Hashimoto-Patienten scheint wohl besonders häufig der Zonulinwert erhöht zu sein. Der Zonulinwert ist ein Parameter, der die Funktion hat, wenn viel Zonulin da ist, gibt er das Signal an die Darmschleimhaut, dass die aufgehen soll. Und wenn die Darmbarriere aufgeht bzw. offen steht, dann können zum Beispiel Giftstoffe wie LPS, was manche Bakterien in ihrer Zellwand tragen, leichter durch die Darmwand und kann dann natürlich im Immunsystem proentzündlich wirken. Das heißt, das Immunsystem fährt hoch. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Histamin oder auch Antigene aus den Lebensmitteln. Die kommen dann einfach in einer größeren Menge durch die Darmschleimhaut und das kann das Immunsystem halt einfach in eine Art Alarmbereitschaft versetzen. Und ja, prinzipiell ist damit auch eine autoimmune Genese, also eine Entstehung von Autoimmunerkrankungen, durchaus begünstigt. Was noch gefunden wurde, ist auch super spannend, ist den Mechanismus nennt man molekulare Mimikrie. Das bedeutet, dass bestimmte Stoffe in der Natur nachgeahmt werden. In dem Fall wurden Stoffe von Helicobacter pylori, Borrelien oder auch wieder Bacteroides fragilis festgestellt, dass die so ähnlich aussehen können wie Teile der Schilddrüse, die mittels der Autoantikörper angegriffen werden. Die Idee dahinter ist, dass das Immunsystem sich eigentlich gegen diese Bakterien wehren wollte, hat aber einen kleinen Fehler gemacht beim Bau und richtet sich jetzt gegen die Schilddrüse. Also auch hier sehen wir einen engen Zusammenhang oder einen möglichen engen Zusammenhang zwischen der Darmgesundheit und der Entstehung von Hashimoto. Das Thema bei Autoimmunerkrankungen ist natürlich immer, dass das Immunsystem aus dem Gleichgewicht gekippt ist. Und auch das sehen wir tatsächlich bei Hashimoto. Hier ist nämlich vor allem das Gleichgewicht zwischen proinflammatorischen Th17-Zellen und regulatorischen T-Zellen verkippt. Das bedeutet, wir haben hier ein Milieu im proentzündlichen Bereich. Das heißt, wir haben insgesamt die Neigung pro Entzündung. Und warum ist das interessant, bezogen auf die Darmgesundheit? Das ist insofern interessant, weil wir die Verknüpfung mit kurzkettigen Fettsäuren haben. Das bedeutet insbesondere Butyrat, eine kurzkettige Fettsäure, die uns zum Beispiel Fecalibacterium prausnitzii bildet, scheint protektiv zu sein auf dieses Verhältnis der Th17 im Vergleich zu den T-Zellen, dass so das Verhältnis quasi wieder passt. Das, was ich jetzt in meinen Recherchen, und das habe ich auch schon in früheren Recherchen, so nicht klassisch gefunden habe, ist das Thema mit dem Gluten. Es gibt Hinweise, dass Gluten bei einer Barrierestörung, das heißt einem vorliegenden Leaky Gut, tatsächlich Probleme machen kann, weil es dann auch proentzündlich wirkt. Aber ich sag mal, ein wissenschaftlich hochevidenter Zusammenhang zwischen Gluten und Hashimoto scheint es zumindest soweit bislang noch nicht zu geben. Das ist ein bisschen schwieriger, wenn du mehr zu dem Thema Leaky Gut verstehen willst, hören willst, dann hör doch unbedingt mal in diese spezielle Folge von Leaky Gut rein, findest du natürlich auch hier auf dem Podcast. Also, was lässt sich zu dem Thema Hashimoto und Darmgesundheit zusammenfassen? Ja, es scheint auf jeden Fall Zusammenhänge zu geben. Problem ist tatsächlich, dass wir hier ein Henne-Ei-Thema haben. War jetzt Hashimoto, weil der Darm ungesund ist? Oder ist der Darm ungesund geworden, weil Hashimoto vorliegt? Das ist etwas, was definitiv noch nicht geklärt ist. Aber wir sehen zumindest, dass es ein Gegenspiel gibt. Das heißt, die beiden interagieren definitiv miteinander. Das ist nichts Neues. Und ich sag mal, es macht immer Sinn, sich um seine Darmgesundheit zu kümmern, unabhängig davon, War es jetzt eher das Henne-Thema oder eher das Ei-Thema? Eine kurze Frage, die ich gestellt bekommen habe, ist bei einer Divertikulitis der Calprotectin-Wert erhöht? Das heißt, eine Divertikulitis findet meistens eher im letzten Abschnitt, dem Sigma vom Dickdarm statt. Das ist quasi da, bevor es dann Richtung Anus und Rektum zum Ausgang geht. Und hier staut sich gerne der Stuhlgang, insbesondere wenn man zu Verstopfung neigt. Und dann kann im Laufe des Lebens können durch Bindegewebsschwächen oder durch den Druck so kleine Säckchen entstehen, also Schleimhautsäckchen. Und in denen kann sich zum Beispiel Kot verfangen und dementsprechend sind dann damit auch Bakterien eingeschlossen. Und das kann dazu führen, dass es zu Entzündungen kommt, einer sogenannten Divertikulitis. Und der Calprotectin-Wert ist ein Entzündungsparameter und insofern ja, ist die Wahrscheinlichkeit für ein erhöhtes Calprotectin bei einer Divertikulitis definitiv vorhanden. Meiner Erfahrung nach, wenn jemand mit einer akuten Divertikulitis zu mir in die Praxis kommt, dann mache ich dort keinen Calprotectin-Wert. Das dauert mir viel zu lange. Das heißt, ich mache eine klinische Untersuchung, ich taste den Bauch ab, ich schaue mit dem Ultraschall, ob ich die Divertikulitis sehen kann. Ich mache vielleicht noch Blutwerte, Leukozyten, also ein Blutbild und CRP, um zu schauen, wie hoch sind die Entzündungszeichen für einen Calprotectin-Wert. Das ist tatsächlich nicht der richtige Moment, um bei dem Patienten eine Stuhlprobe zu machen. Es kann natürlich mal ein Zufallsereignis sein, dass der Patient zufällig gerade in dem Moment eine Stuhlprobe abgibt. Aber hinter dem Calprotectin, dem Erhöhten, kann natürlich auch alles Mögliche sonst noch stecken. Vielleicht eine unspezifische Entzündung, vielleicht ein bakterieller Infekt, also dass man irgendwie Campylobacter oder Salmonellen hat. Das kriegt man meistens mit, weil dann hat man Durchfälle. Oder eine chronisch entzündliche Darmerkrankung wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Das heißt, der Calprotectin-Wert ist total unspezifisch. Der sagt erstmal nur, ja, da ist Entzündung. Aber er sagt euch nicht, warum. Wie du vielleicht aus meiner eigenen Geschichte weißt, habe ich über 20 Jahre selber am Reizdarmsyndrom gelitten. Mit ständigen Bauchschmerzen, Blähbauch und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die mich unsagbar müde gemacht haben. Mittlerweile darf ich seit über 10 Jahren auch mit Reizdarmpatienten in der Praxis arbeiten und diese beiden Erfahrungen habe ich im Smile Hoch 2 Programm kombiniert, was ich dir in meinem neuen Buch der Reizdarm-Doc vorstellen darf. Du kannst es auf allen gängigen Kanälen bestellen. Das Erscheinungsdatum ist der 26.08.2025 und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich mit diesem Buch ein Stück auf deinem Weg zu mehr Darmgesundheit begleiten darf und dir all meine Tipps, die ich mir gerne schon als Jugendlicher gewünscht hätte, an die Hand geben darf. Ja, dann habe ich eine spannende Frage bekommen. Können Parasiten eine Fructoseintoleranz, beziehungsweise der korrekte Begriff wäre eine Fructose-Malabsorption auslösen? Das heißt, können Parasiten dazu führen, dass Fructose nicht mehr ausreichend aus dem Darm aufgenommen werden kann? Und dementsprechend wäre die Folge, dass man bei dem Verzehr von Obst oder von Fruchtsäften dann auf einmal Bauchschmerzen, Blähungen und Durchfall bekommt. Und ja, hier gibt es starke Hinweise, insbesondere bei dem Parasit Chardia intestinalis. Da wurde in sehr häufigen Fällen tatsächlich beobachtet, dass durch Schleimhautschäden, die Chardia in dem Fall im oberen Dünndarm verursacht hat, der Transporter für die Fructose reduziert wurde. Das ist der Clut5-Transporter. Und dadurch wurde eine Fructose-Malabsorption ausgelöst. Das Schöne hier ist natürlich, wenn der Parasit weg ist, die Entzündung abklingt, dann können sich auch die Schleimhautstrukturen mit ihren, also wenn man in die Schleimhaut quasi mikroskopisch reinzoomt, dann sieht man, das hat im Dünndarm eine wahnsinnige Oberflächenvergrößerung. Die Schleimhaut stülpt sich dann in so Falten auf und auf den Falten sind nochmal Bäumchen, um eben die Fläche der Schleimhaut möglichst groß zu machen. Und das hat sich bei dieser Entzündung mit Chardia intestinalis eben zurückgebildet, aber das kommt dann auch wieder, wenn der Parasit dann aus dem Darm draußen ist. Es ist insgesamt so, diese Beobachtung zwischen der Verknüpfung Parasit und Fructose-Malabsorption waren Beobachtungsstudien. Beobachtungsstudien haben immer das Problem, dass sie keinen Kausalzusammenhang zulassen. Das bedeutet, wir können keine ursächliche Wirkung sicher nachweisen. Dafür bräuchte es andere Studien. Aber die Ergebnisse waren so, dass die Wahrscheinlichkeit hierfür auf jeden Fall sehr, sehr hoch war. Ja, dann war die nächste Frage, wie sieht's aus mit Helicobacter? Wie könnte sich das denn zeigen, wenn da ein Bakterium im Magen sein Unwesen treibt? Wie kann man es diagnostizieren und wie kann man es therapieren? Ja, Helicobacter pylori ist ein spannendes Thema, gab ja auch den Nobelpreis dafür, für die Entdeckung, dass ein Bakterium im Magen überleben kann, also unter sauersten Bedingungen, und das Ganze kann zu Magenschleimhautentzündungen führen und im Extremfall zu einem Magenulkus. Das bedeutet, dass man ein Geschwür im Magen hat, das prinzipiell auch durchbrechen kann. Das heißt, man eine Perforation bekommt. Die Magenwand ist dann quasi, hat wie ein Loch. Und das ist natürlich potenziell ein absoluter Notfall und lebensgefährlich. Soweit kommt es zum Glück nicht häufig, aber es kommt immer wieder vor. Und Helicobacter pylori kann auch dazu führen, dass wir besondere Arten von Magenkrebs bekommen können. Insofern, ja, ist nicht so nett. Er macht nicht immer Probleme, aber insgesamt ist es schon etwas, was man in der Regel immer therapiert. Typische Symptome wären Oberbauchsymptome, das heißt dumpfe Oberbauchschmerzen, Völlegefühl. Wir haben eine frühe Sättigung, wenn wir gegessen haben. Das heißt, obwohl wir das Gefühl haben, wir haben eigentlich noch nicht viel gegessen, fühlt sich der Bauch schon voll an und wir haben keinen Appetit mehr. Auch so ein Blähgefühl im Bauch und teilweise Übelkeit und in selteneren Fällen auch Erbrechen können dafür ein Zeichen sein, dass wir diesen Übeltäter im Bauch haben. Wenn du dich schon ein bisschen mit diesem Thema Symptomen im Oberbauch beschäftigt hast, all das, was ich jetzt aufgezählt habe, ist natürlich etwas, das haben wir auch bei sehr vielen anderen Erkrankungen. Das heißt, das ist überhaupt nicht spezifisch. Spezifisch bedeutet, wir haben ein Symptom und ich kann anhand des Symptoms sagen, wir haben die und die Erkrankung. Das ist natürlich bei diesen Beschwerden überhaupt nicht der Fall. Ja, auch Sodbrennen kann zum Beispiel bei Helicobacter pylori vorkommen, aber das kann natürlich bei zig anderen Erkrankungen auch vorkommen. Wenn man aber den Verdacht hat, dann wäre der Goldstandard, also die hochwertigste Art der Diagnostik, die Magenspiegelung inklusive von Biopsien, also Gewebeproben, in dem Fall aus dem Antrum, also dem unteren Abschnitt vom Magen, oder aus dem Korpus, also dem Hauptteil des Magens. Ansonsten hat man noch die Möglichkeit, einen 13C Harnstoffartentest zu machen. Das ist quasi ein radioaktiver markierter Harnstoff, den wir dann im Artentest nachweisen können. Der dient uns in der Regel eher als erfolgreiche Therapiekontrolle. Das heißt, der Vorgang wäre so: Ich habe jemanden mit Völlegefühl, Übelkeit, Sodbrennen, schicke den zur Magenspiegelung. Dann kriegt er eine Beprobung des Magens und in den Proben wurde dann Helicobacter pylori nachgewiesen. Und was dann passiert ist, dass man dann eine Therapie macht, in der Regel eine hochdosierte Antibiotikatherapie in Kombination mit Protonenpumpeninhibitoren. Und um zu schauen, ob die Therapie erfolgreich war, weil die ist nicht immer erfolgreich, es gibt auch so Resistenzen bei Helicobacter pylori, macht man dann diesen 13C-Harnstoff-Atemtest. Prinzipiell ist es aber auch möglich, damit die Primärdiagnostik zu machen. Das heißt, wenn ich keine Magenspiegelung habe, aber den Verdacht auf Helicobacter pylori, dann kann ich diesen Atemtest durchführen. Und eine weitere Möglichkeit wäre ein monoklonaler Stuhlantigentest. Das sind moderne Arten von Nachweisen von Proteinen von Helicobacter pylori, die über den Stuhl laufen. Hat natürlich den Vorteil, es ist natürlich viel, viel weniger aufwendig wie jetzt eine Magenspiegelung oder ein Atemtest, weil man, da muss man sich natürlich mehr vorbereiten, hat mehr Aufwand. Ich persönlich bin mit den Stuhltests allerdings sehr zurückhaltend, weil ich finde, wenn wir jemanden haben mit Oberbauchbeschwerden, reicht es mir persönlich nicht, dann über eine Stuhlprobe Antigene nachzuweisen und dann zu sagen, ah ja, da ist Helicobacter pylori, dann mache ich jetzt mal eine schon sehr, sehr intensive Antibiotikatherapie und dann wird es das schon sein. Das wäre nicht mein Vorgehen, aber prinzipiell ist es möglich als Verlaufskontrolle. Das bedeutet, als Therapiekontrolle ist der Stuhlantigentest allerdings möglich, hat aber zwei Voraussetzungen. Wir müssten hier 2 Wochen lang keine Protonenpumpeninhibitoren genommen haben und über 4 Wochen auch Pause zwischen Antibiotika oder der Eradikation gehabt haben, weil sonst kann der Test auch falsch negativ ausfallen. Ja, zu dem Thema Helicobacter pylori, da passt auch das Thema pH-Metrie, also Refluxmessung in der Speiseröhre, da passt das Thema Sodbrennen und Magensäuremangel und damit wollen wir uns jetzt einmal beschäftigen. Ich wurde nämlich gefragt, wie sinnvoll ist denn die 24 Stunden pH-Metrie? Ja, die Frage ist immer, was möchte man denn messen, wenn ich jetzt jemanden habe, der Refluxbeschwerden hat, das heißt Sodbrennen, dann kann ich eine sogenannte 24-Stunden-pH-Metrie anordnen. Die misst 5 cm oberhalb des Mageneingangs, also in der Speiseröhre, ob da Säure hochschwappt. Und das ist für die Übersäuerung, also wenn zu viel Magensäure da ist und das tatsächlich einen Reflux macht, durchaus eine spannende Untersuchung. Allerdings, und das fand ich auch ziemlich krass in der Recherche, werden nur die Hälfte aller Refluxepisoden dadurch überhaupt detektiert, weil es gibt auch schwachsaure Refluxepisoden oder sogar basische Refluxepisoden und die werden mit der pH-Metrie nicht erfasst. Da wäre die Impedanz-pH-Metrie deutlich überlegen. Die Impedanz-pH-Metrie misst quasi Leitfähigkeiten von Substanzen. Und zum Beispiel Luft leitet Strom extrem schlecht. Das heißt, die Impedanz ist entsprechend hoch. Und so kann man dann die unterschiedlichen Refluxe, die man hat, man kann ja auch Luftreflux haben, besser quantifizieren und feststellen. Das Thema ist tatsächlich, diese Untersuchung gibt es nur in großen Zentren, meistens sogar primär eher in Unikliniken. Das heißt, das ist jetzt wirklich kein Standard, den man an jeder Ecke bekommen kann. Ich erlebe es auch so, dass an sich die 24-Stunden-pH-Metrie schon ganz herausfordernd sein kann, da einen Termin zu bekommen und die Impedanz-pH-Metrie umso mehr. Aber spannend ist sie definitiv, wenn es um das Thema Reflux und Sodbrennen geht. Dann noch ein kleiner Ausflug. Wenn wir einen Magensäuremangel haben, und das ist dann auch die Überleitung zu dem Thema Magensäuremangel, dann ist es so, dass wir ja auch nicht ideal verdauen. Das bedeutet, die Verdauungsbestandteile aus der Nahrung verbleiben länger im Magen und können dort auch fermentiert werden. Und in der Fermentation können dann unterschiedliche organische Säuren produziert werden, die den pH erhöhen. Und wenn man das hat, dann kann auch der Reflux natürlich weniger sauer sein. Er kann sogar bis zu basisch sein. Und dementsprechend, ja, ich meine, die Zahl 50% aller Refluxepisoden werden durch die 24-Stunden-pH-Metrie nicht erkannt, spricht da wirklich für sich Bände. Zu dem Thema, ich wurde mehrere Fragen zu dem Thema Magensäuremangel gefragt. Die erste Frage war, kann es zu Sodbrennen bei Magensäuremangel kommen? Und da muss man sich einfach mal vergewärtigen, was ist denn Magensäure überhaupt? Insgesamt ist es Salzsäure, die uns die Belegzellen aus dem Magen produzieren und der normale Magen-pH ist zwischen 1 bis 1,5, maximal 2. Also richtig unfassbar sauer. Und die Funktion dieser Säure dient einerseits der Eiweißaufspaltung, der Keimabtötung und dass wir B12 aus unseren Lebensmitteln herauslösen können und auch Eisen. Und wenn die Säure nicht gegeben ist, das kann unterschiedliche Gründe haben, da kommen wir gleich noch darauf, dann ist es so, dass wir die Magenentleerung tatsächlich, die kann gestört sein, weil die Speise wird ja nicht gescheit verdaut, die Bestandteile bleiben größer und vergären dann eventuell, was dann den Magen-pH ja nochmal erhöhen kann. Und wir haben damit einen erhöhten Druck im Magen und dieser Druck kann dann gegen den Mageneingang, den sogenannten Oesophagus-Sphinkter, drücken und damit natürlich Sodbrennen und Refluxbeschwerden begünstigen. Das war jetzt die lange Antwort von ja, Sodbrennen kann durch Magensäuremangel definitiv entstehen. Insgesamt kann man die Symptome von zu viel Magensäure und zu wenig, also Hyper- und Hypochlorhydrie, nicht unterscheiden. Das ist etwas, was uns von der Symptomatik oder von bei als praktischer Diagnostiker die Arbeit natürlich total erschwert. Insgesamt ist das Vorgehen meistens so, dass wir eher davon ausgehen, dass jemand einen Magensäureüberschuss hat. Dann gibt man Protonenpumpeninhibitoren und wenn die nicht helfen oder das Beschwerdebild sogar verschlechtern, geht man davon aus, dass eher ein Magensäuremangel vorliegt. Ich bin ehrlicherweise tatsächlich ein Fan, wenn man solche Beschwerden hat, sollte man eine Magenspiegelung durchführen lassen, weil einige der Gründe für einen Magensäuremangel sind dann dort ersichtlich. Die Diagnostik des Magensäuremangels ist mit Sicherheit nicht ideal und auch in etwas frustran im Angebot, was es da für Möglichkeiten gibt. Aber jetzt quasi rein auf das Thema, ich gebe etwas an Präparaten und versuche dann indirekt abzuleiten, was im Magen los ist, merkt ihr schon, bin ich nicht so richtig der Fan. Wie kann es denn jetzt überhaupt zu einem Magensäuremangel kommen? Ein Grund wäre tatsächlich Helicobacter pylori. Und beim Helicobacter pylori ist das Verrückte, es kommt drauf an, wo Helicobacter pylori sitzt. Sitzt der jetzt im gesamten Magen oder im Korpus, also im Hauptteil, dann macht der eine Zerstörung der Belegzellen und einen Magensäuremangel. Sitzt der im Antrum, also im Ende vom Magen, im Ausgang, dann erhöht er die Gastrinausschüttung und macht eher eine Hyper-, also zu viel Chlorhydrie, also eine erhöhte Säureproduktion. Insofern ganz, ganz spannend. Helicobacter pylori in dem Fall, hätte ich es jetzt über ein Stuhlantigen oder einen Atemtest nachgewiesen, könnte ich daraus keine Rückschlüsse ziehen, macht er mir jetzt eher zu viel oder zu wenig Magensäure. Das nächste Thema ist eine autoimmune atrophe Gastritis. Hier wird ist wieder eine Autoimmunerkrankung, wo das Immunsystem die Belegzellen, also die Magensäure produzierenden Zellen im Magen angreift und diese inklusive dem Intrinsic-Faktor, die wir für die Aufnahme von Nährstoffen zum Teil brauchen, zerstört. Die Folge kann dann davon sein, dass wir eine Hypochlorhydrie haben oder eine Achlorhydrie, kein komplettes Fehlen von Magensäure. Und die Folge ist dann eine perniziöse Anämie. Ich schmeiße jetzt hier mit Fachbegriffen um mich, aber ich erkläre sie. Das bedeutet eine Blutarmut aufgrund eines B12-Mangels, weil das eben nicht aufgenommen wurde, weil uns eben dieser Intrinsic Factor gefehlt hat. Das Ganze geht noch weiter. Tatsächlich ist es so, dass wir zum Teil auch eine Hypergastrinämie sehen. Das bedeutet, Gastrin wird im Blut erhöht dargestellt. Das ist dann auch schon die Überleitung, wie diagnostiziere ich das Ganze. Und das Problem bei einer atrophen Gastritis ist, dass wir ein erhöhtes Magenkarzinomrisiko haben oder auch für seltene neuroendokrine Tumore. Das heißt, bei einer atrophen Gastritis sollte man regelmäßig Magenspiegelung auch als Verlaufskontrolle machen, weil das durchaus entarten kann. Also, Magensäure Grund Nummer 1, nicht von der Häufigkeit, aber von meiner Aufteilung her, Helicobacter pylori, nächste autoimmunbedingte atrophe Gastritis und der Punkt Nummer 3 wäre zum Beispiel eine langfristige oder langjährige Protonenpumpeninhibitoren-Einnahme. Die blockiert nämlich das Enzym in den Belegzellen, was die Magensäure produziert, irreversibel. Und ja, wenn wir das langfristig nehmen, dann können wir die Problematik haben, dass der Magen gar nicht mehr in der Lage ist, ausreichend Magensäure auch nach dem Absetzen zu produzieren. Ganz spannend fand ich auch das Thema Zinkmangel. Zink ist auch beteiligt in der Produktion der Magensäure. Insofern, wenn du das Gefühl hast, einen Magensäuremangel zu haben, wie gesagt, ich empfehle immer auch eine Magenspiegelung in dem Fall, aber es kann auch mal interessant sein, Zink in dem Fall im Vollblut messen zu lassen. Und das ist jetzt schon die Überleitung, wenn ich den Verdacht habe auf einen Magensäuremangel, was kann ich dann an Diagnostik machen. Die traurige Nachricht ist, es gab in der Vergangenheit mehrere Methoden, um Magensäuremangel nachzuweisen. Es gab die Konkorott-Färbung. Das war in der Magenspiegelung, hat man Konkorott eingebracht und hat dann gesehen, ob genügend Magensäure da ist oder nicht. Und es gab auch verschiedene Pillen, die gemessen haben, wie es mit dem pH und der Magensäure aussieht. Und ich habe recherchiert vor dem Podcast, diese Untersuchungen werden deutschlandweit, europaweit nicht angeboten. Ich kann euch nicht sagen, warum, aber was das bedeutet ist, dass wir den Magensäuremangel nicht direkt messen können. Was wir machen können, ist eben eine Magenspiegelung mit Probenentnahme. Da könnten wir auf jeden Fall den Helicobacter finden. Wir könnten auf jeden Fall die atrophe Gastritis finden. Wir können ansonsten auch Blutabnahmen machen auf Serum Pepsinogen 1 und 2, Gastrin und Helicobacter pylori IgG, also ein Antikörper. Das nennt man auch Gastropanel. Das wäre, wenn es negativ ist, ein starker Hinweis darauf, dass es keine atrophe Gastritis ist. So, was bedeutet das? Ich persönlich bin kein so großer Fan davon, solche Blutproben zu machen, weil es mich in einer falschen Sicherheit wiegt. Wenn ich dann ein unauffälliges Ergebnis habe, dann ist häufig die Assoziation, ah ja, okay, dann habe ich auch keinen Magensäuremangel oder kein Problem im Magen. Und nein, das negative Ergebnis macht nur eine mögliche Ursache, nämlich die atrophe Gastritis, unwahrscheinlicher. Und man muss auch fairerweise sagen, dieser Test ist nicht super, super sensibel auf alles, was das Thema atrophe Gastritis angeht. Insofern, das ist eine Möglichkeit. Ich persönlich mache diese Untersuchung nicht. Was manchmal interessant sein kann, ist tatsächlich das Serum Gastrin zu messen. Das war eben diese Thematik bei einer atrophen Gastritis, kann es zu einer Hypergastrinämie kommen, das heißt zu einer Überproduktion. Auch das ist wieder etwas, was mir nur indirekt zeigt, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Um die Magenspiegelung komme ich in dem Moment nicht rum. Und was ich noch machen kann bei der atrophen Gastritis, ist die Antikörper, die die Belegzellen angreifen, im Blut nachzuweisen. Aber es läuft letztlich immer darauf hinaus, ich brauche die Magenspiegelung, um, sage ich mal, annähernde Klarheit zu haben. Und das ist halt auch kein sicherer Nachweis eines Magensäuremangels. Das ist so ein bisschen unbefriedigend. Und wenn ich dann in der Kombination sehe, dass die pH-Metrie nur den sauren Reflux misst, der in der Speiseröhre auftritt. Das heißt, auch da kann ich nicht 1000%ige Rückschlüsse ziehen, wie es dann im Magen aussieht von der Säure. Muss man fairerweise sagen, das bleibt ein kleines bisschen so eine Blackbox. Das, was es aber, was wir auf jeden Fall sagen können, ist, es gibt es wahrscheinlich gar nicht so selten und es ist von der Symptomlage her von zu viel und zu wenig Magensäure nicht zu unterscheiden. Ja, dann hatte ich noch die Frage bekommen, wie können wir denn Aufstoßen therapieren? Und beim Aufstoßen gibt es zwei Formen von Aufstoßen. Entweder wir entlassen Luft aus dem Magen oder wir entlassen Luft aus der Speiseröhre. Das zweite ist meistens, wenn wir Luft schlucken und dann aufstoßen müssen. Das ist tatsächlich eine erlernte Verhaltensstörung. Und rund um das Thema Aufstoßen, es gibt Aufstoßen, was ist organisch bedingt und es gibt aber auch ganz viel Aufstoßen, was, sage ich mal, mit falsch erlernten Mustern, falsch erlernten Atemmustern zusammenhängt, mit Verhaltensstörungen, Stressmustern. Also insofern, das ist sehr, sehr breit, was der Grund sein könnte. Auch da macht es meines Erachtens Sinn, wenn es wirklich ein Problem ist, einmal so die harten Fakten mit einer Magenspiegelung abklären zu lassen. Was kann man auf jeden Fall oder was sollte man machen, meines Erachtens, wenn man mit dem Thema Aufstoßen und auch Sodbrennen zu tun hat? Ich würde immer versuchen, möglichst früh Abend zu essen, also Minimum 2 bis 3, besser sind 4 Stunden, dass im Magen die Verdauung bestmöglich schon abgeschlossen ist, dass der Druck gegen die Speiseröhre, gegen den Eingang möglichst niedrig ist. Ich würde Kaffeekonsum, Alkoholkonsum und Zuckerkonsum auch reduzieren, weil es prinzipiell alles die Magensäureproduktion anheizen kann. Und wenn man Raucher sein sollte, ich meine, da gibt es 1000 Gründe dafür, das Rauchen aufzuhören. Hier wäre einer mehr. Auch das kann tatsächlich Aufstoßen begünstigen. Ansonsten klar, kohlensäurehaltige Getränke sollte man auch meiden, weil das natürlich auch nochmal Luft im Magen schafft. Und was sehr, sehr effektiv sein kann, aber ist natürlich auch ein bisschen lästig bei dem Thema Aufstoßen, Sodbrennen, ist, dass man den Oberkörper beim Schlafen hochlagert, sodass man die Schwerkraft nutzt, die dann die Magensäure im Magen hält und die nicht die Speiseröhre hochschwappen kann. was kann man sonst noch machen, um Aufstoßen eben zu reduzieren? Was ich sehr spannend fand, ist eine Bauchatmung, die man trainieren kann, eine diaphragmale Bauchatmung. Diaphragma ist das Zwerchfell und das ist schon mal auch ein Hinweis, dass es da Störungen vom Ablauf her kommen kann. Insgesamt kann man sagen, dass die Bauchatmung eine Art der Atmung ist, die unser Nervensystem entspannt. Wenn wir in den Brustkorb atmen, dann ist das für unser Nervensystem das Signal Stress. Wenn wir in den Bauch atmen, ist das für unser Nervensystem das Zeichen, wir sind sicher, wir sind entspannt. Und das muss man sich halt einfach mal klar machen, dass wenn dann die Studien zeigen, dass diese Bauchatmung positiv auf Aufstoßen wirkt, das kann halt unterschiedliche Gründe haben. Entweder weil wir durch Stress aufstoßen oder durch Stress Luft schlucken oder weil durch Stress unser vegetatives Nervensystem durcheinander ist, was dann die Orchestrierung unserer Verdauung durcheinander gebracht hat. Also man atmet bei dieser Form der diaphragmalen Bauchatmung durch den offenen Mund und versucht dabei in den Bauchraum einzuatmen. Und dadurch verhindert man den Luftstrom in die Speiseröhre. Und das ist dann bei den Patienten der Faktor, wo sie lernen, das zu unterscheiden, wie man das macht, sodass eben beim Schlucken und bei den ganzen Vorgängen keine Luft mehr in die Speiseröhre kommt. Und das Ganze sollte man über 10 bis 20 Sitzungen angeleitet machen, a 45 Minuten, und man übt es selber auch nochmal zweimal täglich. Was kann man sonst machen bei Aufstoßen? Sprachstraining, Logopädie. Wenn wir falsch sprechen, kann das auch dazu führen, dass wir Luft schlucken. Wir können, wenn wir sehr gestresst sind, auch eine kognitive Verhaltenstherapie ansteuern. Und was ganz spannend ist, aus der Natur Ingwer. Ingwer ist in der chinesischen Medizin, leitet das Magen-Qi nach unten ab. Das bedeutet, ein Aufstoßen ist ja die Energie des Magens, die nach oben läuft in der chinesischen Medizin. Das Ingwer leitet es wieder in die andere Richtung ab. Und Pfefferminzöl wird auch gerne bei Reizdarmpatienten eingesetzt, weil es entkrampfend wirkt. Auch das kann manchmal positiv sein auf das Aufstoßen. Ganz wichtig ist, dass das Pfefferminzöl hier magenresistent verkapselt ist, weil ansonsten können die ätherischen Öle sehr scharf sein und das Aufstoßen tatsächlich sogar nochmal weiter begünstigen. Daneben kann man auch mit der Akupunktur eine Verbesserung von Aufstoßen möglicherweise erreichen. Der Effekt tritt allerdings erst dann ein, wenn man es mehrfach macht. Und die Akupunktur aus der chinesischen Medizin ist ja eine regulierende Medizin. Das heißt, man bringt Dinge, die aus der Balance gekippt sind, wieder in die Balance. Und ja, da ist halt die chinesische Medizin meiner Meinung nach ein ziemlich geniales Tool. Und das kann eben halt auch beim Thema Aufstoßen funktionieren. Ja, die letzte Frage, die ich jetzt für heute noch beantworten will: Hilft denn die goldene Milch bei Reizdarmbeschwerden? Die goldene Milch ist der Hauptbestandteil Kurkuma und der Wirkstoff aus dem Kurkuma ist Kurkumin. Und es gibt Hinweise darauf, dass Kurkuma bzw. Kurkumin bei Reizdarm die Lebensqualität bzw. die Beschwerden abmildern kann. Das ist allerdings nur ein Hinweis. Die Datenlage hier ist nicht besonders dicht und nicht besonders stark. Für die goldene Milch gibt es tatsächlich in der Kombination als Getränk überhaupt keine Daten. Wo ich Kurkuma bzw. Kurkumin interessant finde, ist immer, wenn es um das Thema Entzündung geht, wenn es um das Thema Leaky Gut geht. Da finde ich Kurkuma spannend. Für mich ist es jetzt keines meiner primären Mittel, die ich einsetze, um Menschen mit reizdarmähnlichen Beschwerden zu helfen. Ja, das war jetzt ein spannender und auch schneller Ritt durch das Thema Magensäuremangel, Aufstoßen, Oberbauchbeschwerden, Thema Hashimoto, Autoimmunerkrankungen. Ja, lass mir doch auf jeden Fall deinen Kommentar da, wie dir diese Folge gefallen hat. Hat dir das geholfen? Was würdest du dir in zukünftigen Folgen von mir wünschen, von diesem Podcast? Ich mache den Podcast für dich, weil es mir einfach so am Herzen liegt, über das Thema Darm und was da alles noch dranhängt, die Psyche, das Nervensystem aufzuklären, zu informieren. Und lass mir gerne ein Like da, teil die Folge mit anderen Menschen, die vielleicht mit Verdauungsbeschwerden zu kämpfen haben. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall ganz, ganz arg von dir zu hören. Und das war's von dieser Folge.